Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Alter und Altern sind zwei verschiedene Dinge. Das Alter ist eine Zahl. Altern hingegen beschreibt den fortschreitenden körperlichen und geistigen Abbau im Verlauf des Lebens. Aber wie Menschen altern, das hängt von mehreren Faktoren ab. Die Gene spielen eine Rolle. Ein entscheidender Faktor ist aber auch das individuelle Leben, das wir führen. Dazu gehören äußere Lebensumstände wie Umwelteinflüsse und Arbeitsbedingungen. Ein großer Teil des Alterungsprozesses wird aber auch durch die Ernährung bestimmt, durch Bewegung, Rauchen, den Alkoholkonsum und das soziale Leben. Am Ende des Alternsprozesses steht der Tod, aber die Lebensqualität der Jahre davor, die lässt sich entscheidend beeinflussen. Gesund altern, darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Mein Name ist Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Über unser Schwerpunktthema Gesund altern spreche ich mit Professor Ralf-Joachim Schulz. Er ist Chefarzt des Altersmedizinischen Zentrums Köln am Zellitenkrankenhaus St. Marien. Hallo Herr Schulz, schön, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Tag.
Herr Schulz, mal eine große Frage zum Einstieg. Warum altern wir eigentlich?
Nun, der Alterungsprozess ist ein ganz natürlicher Prozess und man muss den auch so akzeptieren. Wir wissen seit einigen Jahren, dass dies genetisch festgelegt ist. Sogenannte Telomerforschung hat das auch bewiesen und erstmals erklärt, dass eben sich eine Zelle nur begrenzt vermehren kann und reparieren kann. Und darauf fußt dann natürlich auch das Problem, wenn Erkrankungen kommen, wenn Reparaturmechanismen stattfinden müssen, dass die dann mit dem Laufe der Jahre und dem Alter dann langsamer passieren und auch entsprechend begrenzt sind, weil sich eben eine Zelle nur eine bestimmte Zahl vermehren kann und damit tatsächlich die Regeneration eingeschränkt ist.
Altern unterschiedliche Organe unterschiedlich schnell?
Ja, und wir wissen, dass die Niere zum Beispiel ein Organ ist, was primär besonders früh anfängt zu altern. Und man kann eigentlich sagen, dass die Nierenfunktion immer wieder aus diesen Gründen auch kontrolliert werden sollte im Alter, weil sie das Organ ist, was über den Alterungsprozess einem am frühesten Signale sendet.
Zu welchen, typischen Alterserscheinungen, typischen Alterserkrankungen führen diese körperlichen Veränderungen im Lauf des Lebens, wenn wir da ganz kurz das Spektrum einmal aufziehen?
Also natürlich ist es so, dass praktisch jedes Organ damit begriffen ist, aber wir merken das Altern eigentlich in der funktionalen Verschlechterung in Bezug auf Muskelhalteapparat. Das heißt, uns fällt das Treppensteigen mit der Zeit nicht mehr so leicht, die Ausdauer ist nicht mehr da. Das heißt, der Muskelschwund und damit, und das ist auch etwas, was berücksichtigt werden muss. Damit auch der Knochenschwund ist ein typisches Alterungsprozess-Signal. Die Osteoporose beim Knochen und beim Muskel, die Sarkopenie, sind die entsprechenden Fachbegriffe dafür.
Dazu kommen Demenz, Herz-Kreislauf-Beschwerden,
genau,
etc.
Die andere Schiene ist tatsächlich die Kognition und hier ist tatsächlich die Demenz eine der Gründe und auf der anderen Seite natürlich die Gefäße und damit auch die Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wobei ich immer sage, zeig mir deine Gefäße und ich sage dir, wie alt du bist.
Wir altern ja ständig vom Lebensanfang an. Die Folgen eines ungesunden Lebensstils äußern sich dann aber oft erst mit fortgeschrittenem Alter. Gesund altern ist aber nicht erst etwas, über das wir uns eben mit 60, 70, 80 Jahren Gedanken machen sollten.
Exakt. Und wir Altersmediziner versuchen aus den Fehlern und Problemen, die im Alter evident und auftreten, dann eben auch zu lernen und den jüngeren Generationen eben Informationen zur Seite zu stellen, wo man eben leider erkennen muss, dass gerade bezüglich der Fehlernährung, Überernährung, zum Beispiel werdende Mütter schon den Fehler machen, wenn sie eben einen sehr hohen Zuckerkonsum während der Schwangerschaft haben, dann zeichnen sich hier schon Probleme für das werdende Leben und das Kind dann ab. Und die Adipositas in der Jugend ist ein Riesenproblem, was noch unsere Gesellschaft lange beschäftigen wird.
Wenn wir mal auf das Alter schauen, das maximale Alter, was wir erreichen können, die Lebenserwartung ist in den vergangenen Jahrzehnten ja deutlich gestiegen? Wie genau hat sich das entwickelt?
Also wir haben natürlich viele Faktoren, die dafür sprachen. Wir haben uns nicht genetisch weiterentwickelt, aber wir haben natürlich viele Lebensumstände, die früher das Leben begrenzt haben, doch verbessert. Das heißt, eine gesündere Ernährung, eine Mangelernährung eigentlich fast auch nicht mehr vorhanden. Und wir haben auch, was die Arbeitsbelastung, die körperliche schwere Arbeit betrifft, natürlich eine ganz große Veränderung, die eine körperliche Beanspruchung mit sich bringt. Aber wir haben eben auch sehr wirkungsvolle Medikamente und wir haben eine wesentlich früher effizientere und präzisere Diagnostik, die es ermöglicht, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, womit dann eben die Mortalität gesenkt wird und damit die Menschen eben tatsächlich wesentlich länger, obwohl sie erkrankt waren, leben können und zwar gut leben können.
Sie haben das Stichwort Genetik gerade gebracht. Welche Rolle spielen denn die Gene und welche Rolle spielt der Lebenswandel und das Lebensumfeld für die Lebensspanne oder insbesondere die gesunde Lebensspanne?
Also die Genetik spielt eine große Rolle und wir gehen davon aus, dass beim gesunden Altern 30-40% genetisch vorbestimmt ist. Die restlichen Prozentzahlen, nämlich 60-70%, haben wir selber in der Hand und können damit das gesunde Altern auch maßgeblich selber bestimmen.
Um die Rolle der Gene beim Alterungsprozess, da kümmern wir uns später noch genauer in einem Interview. Lassen Sie uns an dieser Stelle erstmal im Detail darauf schauen, was jede und jeder im Alltag tun kann, um möglichst gesund zu altern. Wenn Sie kurz einen Überblick geben, was sind die wichtigsten Stellschrauben?
Also die wichtigsten Stellschrauben sind sicher, das kennen wir aus den Medien ja auch, eine gesunde Ernährung. Hier ist gerade die mediterrane Ernährung sicherlich wichtig, aber auch wann ich was esse. Zum Beispiel eben, dass man die Kalorienzufuhr eigentlich morgens vermehrt lagert, dann mittags noch etwas und abends vorm Zu-Bett-Gehen eigentlich keine großen Mengen mehr zu sich nimmt. Dann hängt damit auch zusammen die regelmäßige Bewegung. Und hier geht es gar nicht darum, dass wir alle den New York Marathon laufen müssen, sondern es geht darum, wir haben hier eine Studie zusammen mit der Kölner Sporthochschule auch gemacht zur Verhinderung von kognitiven Störungen, dass es eigentlich reicht, wenn man 3x20 Minuten pro Woche dafür etwas mit körperlicher Anspannung und Beanspruchung tatsächlich Sport macht. Man sollte zum Beispiel die geistige Gesundheit fit halten durch eine Beschäftigung mit bestimmten Themen, aber auch sozialen Aktivitäten, wo man sich eben kognitiv einbringen kann und vor allen Dingen auch die Komponente dabei hat, Erfolgserlebnisse zu gewinnen, also sich selbst Aufgaben zu stellen. Und das muss nicht unbedingt gleich eine Sprache sein, die man zusätzlich lernt, um dann dieses Erfolgserlebnis zu haben, sondern es gibt auch kleinere Aufgaben und kleinere Ziele. Also die geistige Gesundheit zu erhalten, hat viel mit sozialen Kontakten und Beanspruchung zu tun. Die regelmäßige Gesundheitsvorsorge, ich würde sagen, da müssen wir ein ganz großes Ausrufezeichen dahinter setzen, ist ganz wichtig und ich bin sehr froh, dass wir zunehmend auch und mit Unterstützung der Krankenkassen hier einen gewissen Routineablauf bekommen haben, dass man mit 40 einen Check macht und dass man danach mit alle 10 Jahre die Vorsorgeuntersuchung macht. Und ein wesentlicher Fortschritt, warum Patienten nicht am Dickdarmkrebs sterben mehr, liegt eben zum Beispiel daran, dass die Vorsorgeuntersuchungen jetzt wesentlich konsequenter umgesetzt werden.
Gehen wir Schritt für Schritt darauf ein, auf die einzelnen Punkte, die Sie jetzt angerissen haben. Vielleicht noch ein ganz offensichtlicher am Anfang. Übermäßiger Alkoholkonsum und Rauchen liegt auf der Hand. Das spricht sehr gegen ein gesundes Altern.
Ein klares Ja.
Sie haben den Punkt Ernährung eben angesprochen, die Mittelmeerdiät erwähnt. Was genau hat man sich darunter vorzustellen?
Hier liegen die Schwerpunkte einmal auf der ballaststoffreicheren Ernährung. Das heißt, hier sind Obst, Gemüse in höherem Prozentsatz dabei. Hier sind auch wichtige Nahrungsbestandteile, die Stressstoffe, die der Körper in seinem Stoffwechsel immer selber produziert, weggefangen werden können. Und diese sogenannten Sauerstoffradikalfänger, die sind in diesen Tomaten zum Beispiel drin. Und wir nennen die Flavonoide, Das heißt, in dieser Kost, der mediterranen Kost, ist auf der einen Seite Material drin, was den Darm beschäftigt und ihn auch gesund hält durch die Ballaststoffe und auf der anderen Seite auch den Stoffwechsel mit günstig begleitet und unterstützt und natürlich eben auch eine Kost, die sehr stark vitaminreich ist und hiermit eben auch eine leichtere Verfügbarkeit von solchen wichtigen für den Körper, die er selber nicht produzierenden Stoffe betrifft, dass man die eben zuführen kann. Und das ist dort deutlich erhöht.
Ja, Kalorienrestriktion ist auch ein Wort, das immer wieder fällt, wenn es ums Altern geht. Ja. Was steckt dahinter?
Also die Kalorienrestriktion ist ein Feld, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es gab amerikanische Studien, die gezeigt haben, dass die Menschen mit Kalorienrestriktionen scheinbar länger leben, aber es hat sich auch gezeigt, dass sie zum Teil länger unglücklich leben, weil sie sich nämlich praktisch ständig kontrollieren müssen, dass sie eigentlich nicht so viel Kalorien zu sich führen. Aber wir wissen aus Tierexperimenten und auch Laborexperimenten, dass tatsächlich die Zellen, wenn sie nicht einen Überhang an Nährstoffen haben, sondern im Stoffwechsel runtergefahren ist, dass sie tatsächlich dann länger vital bleiben. Und die Erkenntnisse zeigen schon, dass eine Überernährung auf jeden Fall schädlich ist und auch den Zellstoffwechsel eben schädigen.
Zweiter Punkt, den Sie eben angesprochen haben, Sport bzw. Bewegung. Wie genau hängt das zusammen mit dem gesunden Altern?
Ja, also der Sport, den brauchen wir nach dem alten Spruch, wer rastet, der rostet. Denn wir haben so eine Stimulation der Muskulatur und nur die Körperteile und Organe, die der Körper wirklich regelmäßig anschaltet, werden von ihm auch weiter versorgt und bedient. Das heißt, die Muskulatur wird nur dann erhalten und sogar aufgebaut, wenn man sich bewegt. Man braucht die Muskulatur aber um tatsächlich den Sturz zum Beispiel zu vermeiden, der ein einschneidendes Erlebnis ist. Ich denke, wir kommen da nachher nochmal dazu. Mhm. Und die Stabilisierung der Menschen auf dem Gebiet ist total wichtig bezüglich der Durchblutung auch dieser Organe, die durch den Sport angeregt wird.
Wie viel Bewegung ist denn sinnvoll bzw. notwendig, damit sich da die positiven Effekte entfalten?
Ja, also einmal die Woche Maximalsport ist sicherlich nicht sinnvoll, sondern man sollte eher dafür sorgen, dass man jeden Tag Sport macht und den auch möglichst abwechslungsreich. Das heißt also, jeden Tag in die Muckibude gehen und die gleichen Übungen bringen, bedeutet praktisch ein Trainieren von einigen wenigen Muskelgruppen, was nicht zielführend ist, sondern man sollte eigentlich jeden Tag körperliche Aktivität machen. Und ein ganz praktisches Beispiel, lassen Sie einfach den Fahrstuhl sein und benutzen Sie das Treppenhaus und dann haben Sie schon eine Bewegungseinheit am Tag schon mal erledigt.
Das wäre jetzt die nächste Frage. Gibt es bestimmte Sportarten, die da besonders zu empfehlen sind? Sie haben jetzt das Treppensteigen genannt.
Ja, aber eine Sportart, die sich auch abzeichnet, dass sie sehr günstig ist, gerade im höheren Alter, ist das Schwimmen, weil es hier so zu einer geringen körperlichen Belastung von Gelenken kommt, dafür aber die Gelenke sehr gut durchbewegt werden können, weil das Körpergewicht quasi aufgehoben ist durch das Schwimmen und hier auch Körperregionen wie zum Beispiel Schultergürtel und Arme dann benutzt werden, abgesehen davon, dass die Atmung deutlich besser funktioniert. Das heißt, man ist gezwungen, tief wieder durchzuatmen und damit den Kreislauf anzuregen und die Sauerstoffversorgung nicht nur der Muskulatur, sondern auch des Gehirns dann eben zu verbessern, ist dann günstig. Also laufen, ja, schwimmen wäre noch besser.
Mhm. Welche Rolle spielt Bewegung, Mobilisierung auch gerade im hohen Alter noch? Also gerade auch das Mobilisieren nach einem Sturz beispielsweise, haben Sie eben auch angesprochen, oder nach einer Hüftoperation, Knieoperation?
Ja, also der Sturz ist ja meistens dadurch verursacht, dass die Rumpfstabilität geschwächt ist. Das heißt, es sind die Muskeln im Oberschenkel und im Becken, aber auch in dem unteren Teil der Wirbelsäule. Und die Trainingseinheiten, die wir machen bei uns gerade im Altersmedizinischen Zentrum, konzentrieren sich genau auf diese Muskelgruppen, die zum Beispiel durch Radfahren wenn das schwierig ist, oder Treppentraining, also Treppensteigen zum Beispiel, dann trainiert werden kann.
Mhm. Problem bei solchen Reha-Maßnahmen, über die wir jetzt gesprochen haben, für mittlere Altersgruppen, jüngere Seniorinnen, Senioren werden die oft angeboten. Spezielles Angebot für Hochbetagte ist eher schwer zu finden. Meine Kollegin Barbara Weber hat am Zellitin-Krankenhaus St. Marien in Köln so eine Reha-Gruppe besucht und mit dem Physiotherapeuten und den Teilnehmenden gesprochen.
Wir fangen an und stellen einmal die Füße nebeneinander ganz normal auf und dann abwechselnd 15 Mal pro Seite die Fußspitze anheben und anschließend die Ferse anheben im Wechsel. Wir halten die Stelle, je nachdem, ob wir die Fußspitze heben oder die Ferse heben, mal kurz oben, sodass wir den Muskel so ein bisschen auf Spannung halten.
Der Sportwissenschaftler Marco Breuer trainiert die kleine Gruppe hochbetagter Patientinnen, die sich in einem Stuhlkreis versammelt haben.
Okay, als nächstes die Füße ausstrecken und ja nur so weit, dass die Fußsohle noch auf dem Boden ist.
Das Training ist nicht immer gleich und die Übungen werden individuell angepasst.
Hat jemand eine neue Hüfte bekommen von Ihnen?
Beidseiten, aber sie sind schon älter.
Also noch nicht frisch.
Neue Knie.
Eine Knie ist nicht schlimm bei der Übung. Mir geht es um eine neue Hüfte, ob die frisch ist. Sie haben eine neue Hüfte. Abhängig von der Gruppe machen wir verschiedene Sachen in Bezug auf Muskelaufbautraining, Koordinationstraining, aber auch Denksportaspekte haben wir mit drin. So passen wir das dann immer auf die Gruppe an.
Ziel ist es,
die Muskulatur wieder in erster Linie aufzubauen, aber auch zu erhalten, damit man einfach das Sturzrisiko auch verringert bzw. gering hält. Aber natürlich auch so Beweglichkeitssachen wie das Kämmen, Einkaufen gehen, Aufstehen, damit fängt es ja schon an, dass das weitestgehend erhalten bleibt oder halt sich wieder verbessert.
Das scheint gelungen.
Ich bin 87 Jahre alt und ich werde morgen entlassen. Ich bin hier in Reha, ich habe eine neue Hüfte. Und ich habe mich, glaube ich, hier ganz gut erholt. Ich bin noch nicht fit, aber ich fühle mich wieder relativ sicher.
Ich muss unbedingt, wenn ich wieder nach Hause will, Treppensteigen lernen und laufen lernen. Und ich will. Und deswegen bin ich froh, dass ich hier bin.
Ich bin 92, bin gestürzt und konnte weder stehen noch laufen noch so. Und ich bin dann hier in das Krankenhaus gekommen und da habe ich jetzt in den Wochen, wo ich hier bin, sehr viel gelernt. Ich kann laufen, ich kann mich anziehen, ich kann mich waschen.
Ich will da wieder hin, wo ich mir da will.
Deshalb sage ich, ich muss 38 Stufen steigen. Ich hoffe, dass es klappt am Montag.
Eine Reportage von Barbara Weber. Ich will da wieder hin, wo ich herkomme. Ich sage deshalb, ich muss 38 Stufen steigen. Ich hoffe, das klappt am Montag. Das haben wir gerade gehört. Herr Schulz, wie wichtig ist es, sich Ziele zu setzen, um im Alter fit zu bleiben?
Ja, diese Alltagskompetenz, die ist natürlich ganz elementar wichtig, die auch darüber entscheidet, wie weit Folgeerkrankungen wieder entstehen, auch zum Beispiel jemand wieder stürzt. Und die Ziele, das üben wir auch, gemeinsam zu formulieren. Und offensichtlich hat es auch für die Gruppe ganz gut geklappt. Das legen wir nämlich immer am Anfang der Reha-Maßnahme zum Beispiel auch gemeinsam fest. Also die Therapeuten sowohl als auch die Patienten oder die Rehabilitanten. Aber man kann es auch allgemeiner sagen. Man kann sagen, derjenige schon ganz früh in seiner körperlichen Entwicklung als Junge braucht Ziele, damit er entsprechend Leistungen eben dann bringen kann, die eben für die körperliche und geistige Entwicklung ganz maßgeblich entscheidend ist. Und das ist auch im höheren Alter so. Derjenige, der in diesem Lebensabschnitt keine Ziele formuliert, der wird Schwierigkeiten haben, die Alltagskompetenz zu erhalten.
Welche Rolle spielt dabei auch das soziale Umfeld, soziale Beziehungen, generell fürs gesunde Altern, aber auch gerade für dieses Ziele setzen?
Naja, wir sehen häufig Patienten, deren Partner gestorben sind und die keine Kinder haben, die alleine zu Hause sind, die dann wirklich sagen, ja, wozu soll ich denn das hier alles noch machen? Und wir sagen immer, die Lebensqualität entsteht nicht nur rein durch den eigenen Willen, was man tut und sich vornimmt, sondern eben auch durch die sozialen Kontakte und das soziale Umfeld. Und wir versuchen versuchen, auch in einer eigenen Studie, die wir durchführen bei uns im Zentrum, über digitale Hilfsmittel solche sozialen Netzwerke zu trainieren, aufzubauen, den Umgang mit Tablet-PCs zu trainieren, damit man diese Isolation und diese Komponente dann eben ersetzen kann, der Interaktion in Bezug auf Gefühle, aber auch entsprechende Aktivitäten.
Dann haben Sie jetzt gerade schon ein Beispiel gegeben. Also wie lässt sich das soziale Leben gezielt verbessern oder wieder anreichern, wenn mit zunehmendem Alter vielleicht Freunde, Weggefährten, Familienmitglieder sterben?
Ja, also ich erlebe das gerade in der eigenen Familie, wo wir eben tatsächlich auch erleben, dass solche Senioren-Sportgruppen, Senioren-Kaffee-Treffen und so weiter Anregungen geben, auch gemeinsam was zu unternehmen und damit Lebensqualität und Freude am täglichen wieder morgens aufstehen und sagen, ja, dafür stehe ich jetzt auf, ich treffe mich mit demjenigen oder ich gehe dann schwimmen gemeinsam oder ich mache gemeinsam Sport. Diese Dinge muss man natürlich suchen, man muss sie auch aufzeigen, aber wenn man tatsächlich einmal verstanden hat, wie wichtig das ist, dann findet man eigentlich immer gute Wege.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Eine Hörerin fragt, Altern ist ja nicht nur positiv konnotiert, zum Altern gehört auch viel Disziplin, um sich damit auseinanderzusetzen. Ist das was Sie auch in Ihrem klinischen Alltag erleben?
Ja, die Disziplin ist so ein Thema. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Man kann natürlich sagen, ja, es gehört immer Disziplin dazu. Aber in dem Moment, wo man sich schon selbst vergegenwärtigen muss, dass man jetzt diszipliniert sein muss, dann läuft eigentlich schon was schief. Disziplin muss eigentlich im Unterbewusstsein, in der Haltung und in der Lebensform einfach automatisch praktisch laufen. Und da muss man eigentlich hinkommen, dass man in einem gesunden Automodus läuft, ohne dass man sich ständig sagen muss, ich will und so weiter, sondern dass das eine Haltung, das Problem ist, wie man sein Leben eben versteht. Und je früher man einen disziplinierten Ablauf praktisch drin lernt, auch in der Jugend, desto einfacher fällt es einem später.
Inwieweit spielt da auch das Thema Ziele setzen, Motivation, soziales Umfeld wieder mit rein, über das wir eben schon gesprochen haben?
Also ich denke mal, das ist gerade für das Alter ab 40, wo es um wir dann merken, dass eben die Organe zunehmend altern und die Reparaturmechanismen nicht mehr gut so reibungslos funktionieren. Da ist es schon wichtig, dass man sich diese Ziele setzt und auch man weiß, was man dem Körper eben tatsächlich antut beziehungsweise ihm aussetzt und dass man eben sich klarer macht, dass man täglich eine bestimmte Anforderung an den Körper, was wir vorhin ja schon gesagt haben, ne, Muskelaufbau, die Dinge müssen bewegt und benutzt werden und das fängt mit dem Muskel an und hört mit dem Gehirn auf und dafür braucht man eine tägliche Tagesstruktur und diese Tagesstruktur droht im höheren Alter eben verloren zu gehen.
Bleiben wir nochmal beim Thema Sozialleben und psychische Einstellung, psychische Belastung vielleicht auch im Alter. Ein Hörer fragt, inwieweit ist ein Trauerfall für die Gesundheit und für das Thema gesundes Altern auch relevant?
Ja, bei uns im Altersmedizinischen Zentrum legen wir da einen besonderen Finger auch drauf auf diese Thematik. Die entscheidet maßgeblich über den gesamten Gesundheitsverlauf. Wir heben ganz früh die Anamnese und sehen, dass Patienten, die zum Beispiel ihren Ehepartner früh vor einigen Wochen oder Monaten verloren haben, wie die praktisch vor unseren Augen verwelken, weil ihnen praktisch eine emotionale Motivationsbrücke verloren gegangen ist, die diese Tagesdisziplin mit aufgestellt hat. Und diese emotionale Bindung, die da verloren gegangen ist, die sehen wir immer wieder, ist ein ganz großes Problem. Und das fängt dann mit regelmäßigen Hygienemaßnahmen an und hört mit dem regelmäßigen Kochen auf, wo man sagt, naja, für mich selber, das reicht schon. Ich muss da eigentlich nicht mehr viel tun, was man vorher beim Partner mit eben noch organisiert hat, für den mitgedacht hat. Und dann hört plötzlich die Tagesstruktur auf. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir hatten eine Patientin neulich, die 5-mal im Krankenhaus vorher war, wegen unklarem Gewichtsverlust. Und letztendlich war es nichts anderes, als dass ihre Tagesstruktur verloren gegangen war, weil sie nicht mehr für ihren Mann gekocht hat und eingekauft hat.
Sie haben vorhin eine Studie erwähnt, da ging es auch um die Beziehung, den sozialen Zusammenhalt in der Familie und inwieweit sowas wie Videotelefonie beispielsweise, Kontakt zu Kindern und Enkeln, wenn es sozusagen vielleicht bei Gleichaltrigen immer weniger wird, wie das dagegen wirken kann. Was waren denn die Ergebnisse dieser Studie? Also wie viel kann das tatsächlich bringen und wie gut kann man auch ältere Menschen an Beziehungspflege auf so einem digitalen Weg heranführen?
Ja, also wir hatten vor kurzem erstmal die Frage gestellt und das sehe ich wirklich sehr positiv. Unsere jetzige Zeit hat ja auch sehr viele Chancen, auch für die alten Menschen. Wir haben erstmal uns die Frage gestellt gehabt im Zentrum, wie hoch ist denn überhaupt der Anteil von den hochbetagten Patienten, die eine digitale Hilfsmittel überhaupt damit umgehen können. Und wir waren total überrascht, dass wir 65% unserer Rehabilitanten hatten entweder ein Tablet-PC oder sie hatten ein iPhone oder ein Handy oder mobile Geräte, mit denen sie kommunizieren und auch in den Social Media zum Beispiel aktiv waren. Und das haben wir erkannt, dass dies ein tolles Medium ist, was man eben einsetzen kann, um Familien mehr zu verbinden und eine völlig problemlose, einfache Kommunikation mit Bilder schicken und einfach Reaktionen zeigen, ohne dass man groß Telefonate kompliziert aufbauen musste, dann eben herstellen kann. Also sehr niederschwellig es ermöglicht, Kontakt zum anderen aufzunehmen, ohne dass derjenige, der andere gestört wird oder man Angst haben muss, dass man den stört. Und das wird großartig angenommen. Die alten Menschen sind begeistert davon.
Wir haben eine erste Anruferin, Frau Schwarz aus Bonn. Hallo, Frau Schwarz.
Hallo, hier ist Andrea Schwarz aus Bonn.
Hallo, bei Ihnen geht es um das Thema Bewegung, Sport.
Genau, ich bin Sport- und Rallye-Lehrerin am Beethoven-Gymnasium in Bonn. Ich bin 59 und wir haben 4 sehr unterschiedlich sportliche Kinder großgezogen. Ein kleines Credo von mir, Alterssport beginnt in der Jugend. Und das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Sportunterricht zusammen. Viele meiner Gleichaltrigen haben ja schlechte Erinnerungen an ihren Sportunterricht, wurden vorgeführt, haben schlechte Leistungen gebracht und so weiter. Ich als Sportlehrerin versuche das zu vermeiden, dass Kinder da vorgeführt werden im Unterricht. Das heißt nicht, dass man Pille-Palle-Sport macht für alle. Der Leistungscharakter ist auf jeden Fall mit drin. Und das Zauberwort im Sportunterricht ist meines Erachtens die Binnendifferenzierung. Das heißt, wer ans Ganze gehen will, muss das auch im Sportunterricht dürfen können. Und die eher gemächlich daran sind, die sollen aber trotzdem die Freude am Sport nicht verlieren.
Vielen Dank. Ich würde das gerne mal zur Einschätzung an unseren Studiogast Professor Schulz weitergeben. Wir haben es auch eingangs in der Sendung schon kurz angesprochen. Altern ist nicht etwas, was mit 60, 70 oder 80 beginnt, sondern es geht darum, sozusagen schon gesunde Weichenstellungen in jungen Jahren zu stellen. Und dazu gehört natürlich auch der Sport und die Bewegung auch schon für junge Menschen.
Ja, nicht nur das, sondern wir haben ja gerade eben auch gehört, dass man verschiedene Sportarten zum Beispiel ruhig ausprobieren sollte, um festzustellen, was einem Spaß macht, wo man Erfolgserlebnisse hat. Also wenn man zum Beispiel als ein Leichtathlet-Typ jetzt praktisch Gewichtheben trainieren soll, dann wird man natürlich scheitern und keinen Spaß an dieser Art von Sport haben. Aber da hat gerade die Schule, glaube ich, eine wichtige Funktion, um bestimmte Sportarten und Erfolgserlebnisse eben herauszustellen, damit man das dann auch weiter im späteren Lebensabschnitt dann auch durchhält.
Frau Schwarz, vielen Dank für den Anruf, für den Impuls. Jetzt ist Frau Stapelfeld aus Hamburg am Apparat, 83 Jahre alt. Hallo, Frau Stapelfeld.
Ja, hallo, guten Tag.
Bei Ihnen geht es auch um das Thema Bewegung.
Ja, aber nicht nur Bewegung, sondern das ist eine Vielzahl der sinnvollen Beschäftigungen. Und ich treibe natürlich Sport, ich fahre Fahrrad regelmäßig, auch 30 Kilometer ist kein Problem. 50 Kilometer mit dem Elektrofahrrad packe ich auch noch. Und dann kann ich auch am gleichen Tag noch schwimmen gehen, in den Garten gehen und arbeiten. 3000 Quadratmeter ist ja auch nicht so klein, ist immer was zu tun. Mhm. Ich bin nicht perfekt, aber irgendwie kriege ich eine Struktur in den Tag. Regelmäßig aufstehen, regelmäßig frühstücken, regelmäßig Mittagessen, abends nicht so viel und auch regelmäßig arbeiten. Ich bin noch angestellt in einer Firma und berate Studierende, die Hilfe brauchen als Coach, wenn sie nicht wissen, wie sie ihre Abschlussarbeiten an Universitäten schreiben. Und damit bekomme ich ja auch die Anerkennung, die ich als alleinwohnend, ich habe Kinder in der Nähe, guten Kontakt auch zu meinem Sohn, aber sonst lebe ich allein in einer Wohnung oder in einem Haus. Und das macht mir so abends, wenn ich im Bett liege, denke ich immer, das war ein schöner Tag.
Mhm. Frau Stapelfeld, ganz vielen Dank. Herzlichen Dank für den Anruf. Herr Schulz, Sie haben sehr viel genickt bei den Ausführungen von Frau Stapelfeld. Da tauchte viel wieder auf, über das wir eben auch schon gesprochen haben.
Genau. Ich würde mal sagen, einmal sicherlich ein Schlagwort sind wieder die Erfolgserlebnisse. Auch die Bestätigung dessen, was man macht, dass das sinnvoll ist, dass das vom Umfeld einem auch so zurückgespiegelt wird. Aber ich glaube, ein zweiter Aspekt ist nochmal ganz wichtig, nämlich, dass eine vielseitige Beschäftigung sinnvoll ist. Es gibt ganz gut Studien mittlerweile, die gesagt haben, ja, das Hirntraining im Alter ist wichtig. Entsprechend hat man dann zum Beispiel Sudoku-Studien gemacht. Ja, und man hat festgestellt, dass die Leute unter diesem regelmäßigen Hirntraining mit Sudoku dementer wurden. Woran lag es? Das heißt, man hat praktisch eine geistige Monokultur gezüchtet, dass die Leute nämlich praktisch nur noch sich mit solchen Dingen beschäftigt haben, da zwar gut waren, aber die eigentliche Komplexität des Gehirns überhaupt nicht mehr abgebildet wurde in seinen Aufgaben, in seinen Emotionen, in seiner Reaktionsfähigkeit und so weiter. Und was Frau Stapelfeld gerade gesagt hat, ist genau der richtige Weg.
Wir haben in dieser Ausgabe der Sprechstunde bisher vor allem darüber gesprochen, was jede und jeder im Alltag tun kann, wie man sein Leben gestalten sollte, um länger gesund zu leben. An dieser Stelle beleuchten wir genauer, was im Erbgut beim Altern passiert und welche natürlichen Schutzmechanismen der Körper auf dieser Ebene hat. Und wir schauen darauf, wie das Wissen um diese natürlichen Mechanismen helfen könnte, Therapien und Medikamente zu entwickeln, um länger gesund zu leben. Eine Pille gegen den Abbau im Alter sozusagen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Björn Schumacher gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Genomstabilität in Alterung und Erkrankung an der Medizinischen Fakultät der Universität Köln. Ich habe ihn zuerst gefragt, was passiert eigentlich beim Altern mit unserem Erbgut?
Beim Altern wird unser Erbgut mehr und mehr beschädigt. 100.000 Beschädigungen in jeder einzelnen Zelle jeden Tag. Und die häufen sich dann an, weil natürlich nicht alles perfekt repariert ist und im Alter häuft sich das an. Und dann kann die Zelle nicht mehr richtig funktionieren. Sie kann sogar absterben oder einfach ihre Funktion vollkommen verlieren. Die Faktoren, die unser Erbgut beschädigen, können von der Umwelt kommen. Also in der Haut zum Beispiel ist es das UV-Licht, in der Lunge ist es der Tabakrauch. Aber es kann auch von unserem ganz normalen Stoffwechsel herrühren, dass Stoffwechselprodukte unsere DNA beschädigen. Also es kann von wirklich überall herkommen, von innen wie von außen.
Wie reagiert denn der Körper auf diese altersbedingten oder alltäglichen Erbgutschäden? Gibt es da eingebaute Schutzmechanismen?
Es ist ganz essentiell für unseren Körper, dass DNA-Schäden repariert werden. Und dazu haben wir hocheffiziente und hochkomplexe DNA-Reparaturmechanismen. Systeme, die die Schäden im Erbgut erkennen und reparieren.
Wie und wie gut, wenn Sie es ganz einfach runterbrechen können, funktionieren denn diese natürlichen Schutzprogramme?
Die funktionieren hervorragend für die frühen Phasen unseres Lebens. Denn der Mensch ist ja so genetisch aufgebaut, dass er für 3-4 Jahrzehnte seines Lebens fast perfekt repariert wird. Denn es kam ja in unserer biologischen Geschichte immer nur darauf an, dass wir Nachkommen zeugen, die die Gene weitertragen können. Und die haben dann wieder instand gehaltene Genome durch die Keimzellen, Spermien und Eizellen vererbt bekommen. Also in unserer Keimbahn funktioniert das sehr gut, aber in unserem Körper eben nur für die anfänglichen paar Jahrzehnte. Danach ist es nicht mehr so ganz hinreichend und deswegen werden wir alt und krank, je länger wir leben. Die DNA-Reparatur muss zunächst diese ganzen verschiedenartigen Beschädigungen im Erbgut erkennen. Das ist der erste Schritt. Nach der Erkennung muss dann genau der richtige Reparaturmechanismus ausgewählt werden. Es gibt nämlich verschiedene, je nachdem, was für ein Schaden das ist, wo der Schaden ist. Und dann normalerweise wird der Teil, der den Schaden hat, ausgeschnitten und dann wieder neu hinzugefügt. Und da gibt es ganz verschiedene Arten von Mechanismen, aber im Prinzip sind die meisten dieser Systeme sehr genau. Es gibt auch welche, die fehlerbehaftet sind, die dann Fehler in der Reparatur machen, aber dafür sehr, sehr, sehr schnell sind. Manchmal ist eben Schnelligkeit mehr wert als Genauigkeit. Da wird ein bisschen gepfuscht, aber trotzdem wird die Zelle am Leben gehalten dabei.
Könnten diese natürlichen Schutzmechanismen gezielt verstärkt unterstützt werden, um eben altersbedingte Krankheiten wie Demenz, Diabetes Typ 2, Osteoporose noch weiter hinauszuzögern oder sogar zu verhindern und so gesünder zu altern?
Das ist die große Frage im Feld, die uns seit langem, langem beschäftigt. Wie können wir die Reparatur des Erbguts verbessern? Und da haben wir in der Tat gerade ganz neue bahnbrechende Ergebnisse, wo wir zeigen können, dass wir einen ganz generellen Mechanismus gefunden haben, der die gesamte DNA-Reparatur verbessert. Und genau das entwickeln wir jetzt mit dem Vorhaben, dadurch Therapien entwickeln zu können, bei denen wir dann die Reparatur verbessern, das Erbgut stabiler machen. Damit zielen wir darauf, dass wir das Krebsrisiko verringern im Alter und gleichzeitig die Gesundheit des Körpers erhalten, dadurch, dass das Erbgut besser repariert und erhalten wird.
Können Sie es ein ganz bisschen konkreter machen? Wie könnte diese Strategie, diese Methode funktionieren?
Wir haben einen sogenannten Masterregulator gefunden. Das heißt, das ist ein natürlicher Faktor, ein Protein, der die Genexpression ganz verschiedener DNA-Reparaturgene limitiert. Der setzt sich auf Abschnitte in der DNA, die die Genaktivität, also ob ein DNA-Reparaturfaktor hergestellt wird oder nicht, kontrolliert und damit limitiert. Und wenn wir jetzt pharmakologisch die Zusammensetzung dieses Repressors hemmen können, dann heben wir diese Limitierung der Expression von DNA-Reparaturgen auf. Es werden jetzt mehr DNA-Reparaturgene abgelesen, sind aktiv. Die Systeme der Reparatur sind jetzt mehr vorhanden und können besser das Erbgut reparieren. Und genau das versuchen wir jetzt als therapeutische Strategie zu entwickeln.
Stichwort Therapeutika, wenn es um die Frage geht, ob das Altern aufgehalten werden kann. Da gibt es eine Reihe von Substanzen, die immer wieder genannt werden. Rapamycin, Metformin, verschiedene Senolytika oder auch Bestandteile aus dem Blutplasma. Wie groß sind die Hoffnungen, die Sie in diese Substanzen setzen?
Hier gibt es einige interessante Ansätze, die aber noch bei der klinischen Umsetzung jetzt bei Menschen noch in den Kinderschuhen stecken. Metformin zum Beispiel ist ein sehr weit verbreitetes Typ-2-Diabetes-Medikament. Da hat sich gezeigt, dass diese Patienten auch vor anderen Krankheiten geschützt werden und da Metformin relativ geringe Nebenwirkungen hat, versucht man es jetzt auch zu schauen, ob es auch Gesunden helfen kann. Rapamycin hat sich im Tiermodell, bei Mäusen, denen das zum Beispiel gegeben wurde, einen stärkeren Effekt gezeigt. Da hat sich gezeigt, dass selbst bei mittelalten Mäusen die Lebensspanne verlängert wird. Und das versucht man sicher anzuwenden. Es hat die Nebenwirkung, dass es das Immunsystem unterdrückt. Das will man natürlich vermeiden. Deswegen ist man dabei, da niedrig zu dosieren. Und es hat sich auch gezeigt, dass Übertragung von jungem Plasma, also Blut, auf alte Mäuse einen schützenden Effekt hat im Alter. Und genau solche Strategien versucht man jetzt anzuwenden als Intervention. Da kann es durchaus Erfolge geben. Das wird sehr interessant, hier noch besser herauszufinden, was die Wirkmechanismen sind, um genauere Therapien zu entwickeln. Aber sicherlich gibt es da sehr interessante Dinge, die jetzt gerade am Anfang sind, in wirklich umgesetzt zu werden für den Menschen.
Was wäre denn Ihre Prognose? Wann wird sich der Prozess des Alterns tatsächlich mit Medikamenten oder anderen therapeutischen Ansätzen gezielt verlangsamen lassen?
Wir sind gerade in der entscheidenden Phase. Die ersten Erkenntnisse kommen in der Klinik an. Das heißt, heute, Stand heute, kann ich schon mit Lebensstilintervention, Sport, gesunder Ernährung einiges tun, dass ich gesünder alter. Das nächste werden diese Medikamente, Metformin, Rapamycin in niedriger Dosis und andere Stoffe sein, die auch einen ähnlichen Effekt haben, aber dann eben als Medikament. Und die Zukunft wird natürlich sein, bei den Mechanismen und den Ursachen des Alterns anzusetzen. Das entwickeln wir jetzt. Und da denken wir, dass wir doch in einigen Jahren das in die Klinik bringen können. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess, weil man muss genau die Dosis, die Strategie, die Moleküle, die man pharmakologisch gibt, die muss man ganz, ganz genau untersuchen, auch was für Nebenwirkungen es geben kann. Das sind langwierige Prozesse, das in die Klinik zu bringen. Aber wir sind da auf einem sehr guten Weg.
Was passiert beim Altern mit dem Erbgut und wie könnten Medikamente diese Prozesse aufhalten? Darüber habe ich mit dem Alternsforscher Björn Schumacher aus Köln gesprochen. Herr Schulz, Sie kennen Björn Schumacher. Tauschen Sie sich aus?
Ja, wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen und das Zauberwort ist immer die Transformation. Das heißt, Daten aus dem Wurm oder von Mäusen oder von Fruchtfliegen und so weiter tatsächlich aus dem Labor in die Klinik zu bringen. Und er hat das ja gerade eben schon sehr schön geschildert, dass wir jetzt in einer ganz spannenden Zeit sind, wo wir langsam Türen öffnen können, wo wir die Alterungsprozesse besser verstehen und da Türen öffnen können für Medikamente, die jetzt demnächst kommen. Und er hat eigentlich einen Schwerpunkt schon mal genannt, das ist eben die Onkologie und die Reparaturmechanismen, die verhindern sollen, eben dass Krebszellen weiter wachsen können. Und da sehe ich eigentlich momentan den größten Nutzen.
Teilen Sie den Optimismus, dass es in absehbarer Zeit pharmakologische Therapien gibt, die das Altern verlangsamen bzw. typische Alterserkrankungen hinauszögern?
Also optimistisch bin ich schon mal schon so. Aber sagen wir mal so, ich mache jetzt seit 40 Jahren Medizin und ich erlebe, der Körper, der menschliche Körper ist was Faszinierendes in der Hinsicht, nämlich, dass man sagen muss, der büxt immer aus. Das heißt, sie haben eine ganz tolle Struktur und eine Strategie entwickelt für die Wirkung von einem Reparaturmechanismus. Und was den menschlichen Körper auszeichnet, ist, dass er sehr flexibel sich auf neue Umstände eben einstellen kann und tatsächlich auch solche Substanzen wieder ausbaut bzw. wieder umgeht. So dass ich grundsätzlich optimistisch bin und wir sehen ja auch in der letzten Zeit, gerade in Bezug auf die ganze Covid-Geschichte, die Medikamente, die da kommen, auch eben in der Onkologie, dass es da Riesenfortschritte gibt. Jetzt schon Krebs, CLL und so weiter zum Beispiel geheilt werden können. Das sind Krebs, Leukämieformen. Da sind wir riesige Schritte weitergekommen. Trotzdem bin ich ein bisschen skeptisch. Es ist immer noch der Mensch ist ein Mirakel.
Wenn wir trotzdem mal annehmen, es könnte irgendwann so eine Pille gegen das Altern oder pharmakologische Therapiemöglichkeiten geben, welche Rolle sollten die dann neben diesen Lebensstilfaktoren einnehmen, über die wir gesprochen haben? Weil so eine Pille gegen das Altern sollte es irgendwann geben, die sollte ja wohl nicht dazu führen, dass Menschen ungesünder Leben oder soziale Missstände, die das Altern betreffen, nicht angepackt werden.
Exakt. Die Tabletten sollten immer das Add-on sein, aber die Lebensumstände und die Bedingungen, die man da wählt zum Altern, die müssen die Grundlage bilden. Also ich würde es immer so aufbauen. Erstmal den genetischen Background, damit umgehen, welche genetischen Risikofaktoren man hat, die erkennen, die möglichst abschaffen oder umgehen. Und dann der Lebensstil und danach der die Medikamente.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Am Telefon ist Herr Baumann aus Walldorf. Hallo, Herr Baumann. Wir hören Sie.
Ja.
Bei Ihnen geht es um das Stichwort Krankenkasse und Hilfsmittel.
Das unter anderem, ja.
Ja, bitte schildern Sie.
Ja, also Krankenkasse, Hilfsmittel. Ich bin fast blind, beziehungsweise ich kann nur noch Umrisse erkennen. Und mit der Krankenkasse ist es so, dass man zu wenig Aufklärung hat über die Hilfsmittel, die es für Blinde gibt. Ich habe mir jedes einzelne Stück am Anfang, alle Lupen und so weiter dergleichen selbst gekauft, da ich es eben nicht gewusst habe, dass man das sich verordnen lassen kann. Seitdem ich, erst seit kurzem habe ich einen Hilfsmittelkatalog und ich habe mir auch diese Institution suchen müssen, wo man diese Hilfsmittel bekommen kann.
Ja.
Und zum Beispiel um ein Erkennungsgerät fürs Lesen. Musste ich damals lange drum kämpfen, bevor das genehmigt wurde. Dann kam ich dieses Orcam, eine Brillenkamera. Da musste ich erstmal nachweisen, dass eben das Lesegerät eine Doppel, also das Lesegerät musste ich abgeben, um die Brillenkamera zu kriegen, obwohl das gar nichts miteinander zu tun hat.
Herr Baumann, ich danke Ihnen für den Anruf und ich gieße das nochmal eine Frage für Herrn Schulz. Welche Rolle spielt ja auch sowas wie Krankenkassen, Gesundheitssystem, Hilfsmittelversorgung und auch ganz wichtig Information an der passenden Stelle dafür, dass man ja möglichst gesund altert, auch in der Hinsicht, dass man eben die passenden Therapien oder Hilfsmittel überhaupt erhält, die man dann ab einem gewissen Alter benötigt?
Ja, also bei uns im Team, gerade bei den Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, werden solche Faktoren sehr ernst genommen und wir versuchen während des stationären Aufenthalts bei uns im Zentrum solche Hilfsmittel schon zu bestellen, sodass gar nicht der Hausarzt das oder der Patient das selber mehr machen muss. Wir beraten ihn, wir geben ihm auch Informationen über den Sozialdienst, der bei uns im Team auch mit dabei ist. Alleine im Marienhospital haben wir 11 Sozialarbeiter, die praktisch diese ganze Komponente mit abdecken. Das ist schon ein Riesenthema bei uns. Wo wir denjenigen beraten, wie viel er zuzahlen muss und so weiter. Man muss auch sagen, es gibt Unterschiede bei den Krankenkassen. Also einige sind hervorragend mittlerweile aufgestellt, die auch diese technischen Dinge in ihrem Namen schon tragen, die zum Beispiel solche Hilfsmittel zum Beispiel sehr offensiv auch mit bewerben und auch auf den Webseiten das klar kommunizieren. Die Hausärzte kennen sich eigentlich damit auch ganz gut aus und sollten in dem Fall auch als ein Anwalt für ihre Patienten tatsächlich dienen. In dem Fall handelt es sich offensichtlich um eine Makuladegeneration, die der Hörer hier gerade geschildert hat. Und das ist natürlich etwas, da braucht er ganz viel Support. Und der kann das ja praktisch alles gar nicht mehr lesen. Selbst wenn er den Hilfsmittelkatalog jetzt hat, braucht er schon die Hilfsmittel wieder, um den Katalog zu lesen. Und da muss man dann eben diese Situation erkennen, eingreifen. Und in solchen altersmedizinischen Zentren, da könnte er zum Beispiel ja wegen seiner Sehstörung auch zum Beispiel mal vorgestellt werden, dass man ihm dann trainiert, welche Hilfsmaßnahmen er neben den Hilfsmitteln und dem Umgang mit den Hilfsmitteln dann eben tatsächlich machen kann, dass man ihm das aufzeigt.
Das wäre jetzt im Sinne von Herrn Baumann noch die nächste Frage. Was könnte er in dieser Situation konkret machen?
Genau, er könnte zum Beispiel über den Hausarzt in eine Geriatrie sich einmal einweisen lassen. Es gibt ja auch geriatrische Tageskliniken zum Beispiel, wo er gar nicht stationär die Nacht bleiben muss, so, wo man zum Beispiel gerade bei solchen Sehstörungen, die häufig auch mit Gangstörungen dann einhergehen, dann solche Hilfsmitteltrainings zum Beispiel macht und ihn auch entsprechend da berät.
Der nächste Anrufer kommt aus München, Herr Althaus, 86 Jahre alt. Hallo.
Ja, ich begrüße Sie, ich bedanke mich und habe die Frage, ich bin 86, 69 Kilo, schlank, früher viel Sport gemacht. Jetzt bin ich zu faul, was Sie vorhin sagten, diese 3x20 Minuten zu bekommen. Ich sitze zwar jeden zweiten Tag für 5 Minuten oder 10 Minuten auf dem Fahrrad. Und Sie sprachen von Anlage. Diese Anlage ist mir verflüchtigt jetzt im Alter. Ich lese, liege faul im Bett, gucke mir den Himmel an, höre gute Musik und habe diese Struktur, was Sie sagen. Ich esse, mache mir abends selber was zum Essen. Aber ich bin einfach zu faul, diese dreimal mindestens, wie Sie angesagt haben, dreimal. Wie können Sie mir den Psychotipp geben, beziehungsweise mich so in den Rücken drücken, dass ich wirklich aus meiner dreistöckigen Wohnung hier rauskomme und an der Isar mich bewege? Das ist meine Frage. Ich bedanke mich.
Herr Althaus, vielen Dank für diese offene Frage. Herr Schulz, ja, den inneren Schweinehund an der Stelle.
Ja, also den Schweinehund überwindet man eigentlich damit, dass man Erfolgserlebnisse definiert, die erkennt und dann auch sagt, ja, das macht dann auch für mich Spaß. Ganz ehrlich, wenn Sie da sogar an der Isar sind, dann ist es ja zum Beispiel wirklich so, dass Sie Ihrem eigenen Körper und Ihrem eigenen Schweinehund doch einfach mal zeigen können, dass Ihr Kopf mehr kann und mehr will als Ihr Körper und Sie sich daher dieses Erfolgserlebnis holen. Also das Schaffen von kleinen Erfolgserlebnissen, das ist, glaube ich, insgesamt der Schlüssel zur Lösung dieses Problems.
Herr Althaus, vielen Dank für den Anruf. Ich würde gerne die Mail einer Hörerin vorlesen. Sie hat geschrieben, ihr kommt es so vor, dass nur Menschen in der Sendung anrufen, denen es blendend geht. Das sei ihr zu einseitig. Es gibt aber auch Menschen, denen es nicht so gut geht, die zum Beispiel sehbehindert sind. Da hatten wir natürlich gerade mit Herrn Baumann das Beispiel, die eine schwere Erkrankung haben und so weiter, für die es auch nicht so leicht ist, mal eben Sport zu machen. Sie arbeitet bei der Telefonseelsorge, hat viele solcher Schicksale erlebt. Das vielleicht auch noch mal zur Einordnung, dass mit dem Alter natürlich auch Einbußen und Probleme kommen.
Ja, definitiv. Wir haben aber hier genau den Schlüssel gerade schon aufgezeigt, nämlich die sozialen Kontakte, die soziale Einbindung. Und man muss wirklich alles versuchen, diese soziale Isolation und die Einsamkeit von solchen gerade schwer betroffenen Patienten eben zu verhindern. Und es gibt dafür sicherlich auch über die Krankenkasse finanziert Pflegedienste, aber es gibt eben auch Servicedienste, die man zum Beispiel abrufen kann, die einfach mit einem einkaufen gehen oder einen Spaziergang machen können, wenn man solche sozialen Kontakte erstmal nicht hat.
Am Telefon ist jetzt Frau Mechler aus Menzingen. Hallo, Frau Mechler.
Hallo, ich grüße Sie recht herzlich.
Wir grüßen zurück. Bei Ihnen geht es um Ihren Mann, den Sie lange gepflegt haben.
Den habe ich lange gepflegt und ein Jahr intensiv und er ist letztes Jahr gestorben. Und ich habe meine sozialen Kontakte nicht abgestellt. Ich bin jeden Morgen mit zwei Frauen laufen gegangen, eine Stunde. Ich bin zum Aquajogging gegangen und das mache ich heute noch natürlich und gehe zum Liebscher Prachtkurs. Ich mache also ganz viel. Ich gehe in die Muckibude. Ich backe Zöpfe, verschenke die. Wenn jemand Geburtstag hat, spiele ich ein Ständchen. Ich gehe ins Altersheim und mache Musik. Die freuen sich, die tanzen sogar. Und das macht mir unwahrscheinlich Spaß. Und im Ort, da haben wir alle 4 Wochen einen Seniorennachmittag. Auch da wirke ich musikalisch mit. Zurzeit packe ich gerade Wegknödel, die verschenke ich heute meinen Kindern. Und so mache ich mir selber gute Gedanken, denke immer positiv und mache anderen Freude. Mein Lehrer sagte vor Jahren, oder vor 60 Jahren, er schrieb mir in mein Album, mach anderen Freude, du wirst erfahren, dass Freude freut. Und das ist mein Motto.
Frau Mechler, vielen Dank, dass Sie das Motto hier mit uns geteilt haben. Herr Schulz, Sie haben wieder mehrfach genickt.
Naja, das war doch eine schöne Zusammenfassung dessen, was wir vorhin schon gesagt haben. Genau, sie macht alles richtig in meinen Augen und sie wird bestimmt 100 Jahre alt, wenn sie nicht irgendeine schwerwiegende chronische Erkrankung hat, die man nicht in den Griff kriegt, sodass ich eigentlich nur jeden ermutigen kann, dies als ein Beispiel zu nehmen, wie es gut funktionieren kann. Und ich glaube, das Wichtigste war gerade eben auch nochmal in der Aussage, die Bestätigung dessen, was man macht, macht Sinn und es tut anderen Menschen auch gut. Das ist etwas, dieses Teilen von positiven Erlebnissen ist ein unglaublich motivierender Part.
Ein Thema, was auch noch mehrfach aufgetaucht ist in den Fragen, ist das Thema Stress. Stress vermeiden, Stress bewältigen. Vielleicht erstmal, welche Rolle spielt Stress beim Altern?
Naja, wir erleben im höheren Alter, dass der Organismus mit dem Stress nicht mehr gut umgehen kann. Und da nehmen wir einfach mal das Gehirn. Wenn man zu viele Einflüsse zu lange da dem Gehirn aussetzt, dann ist es überfordert. Es ermüdet wie ein Muskel. Ja, und macht dann Fehler beziehungsweise schafft dann eben da Situationen, wo man dann auch zum Beispiel stürzt. Und dieser Stress, den sollte man rechtzeitig selber erkennen. Das fällt dem einen oder anderen auch immer wieder schwer, dass er ja selbst realisiert, dass er in einem Stresszustand ist. Und es ist wirklich absolut sinnvoll, bestimmte Ruhezeiten eben einfach für dem Gehirn zu gönnen. Diese Ruhezeit heißt ausreichend Schlaf, aber auch einen Rhythmus beim Schlaf und diesen Ruhezeiten und dass man eben mittags dieses Mittagsschläfchen zum Beispiel nutzt, um das Gehirn wieder zu regenerieren, weil das Gehirn altert durch diesen maximalen, auch in unserer heutigen Gesellschaft, akustischen und optischen Reizüberflutungen, dem loszuwerden praktisch.
Mhm. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage zum Schluss. Ein Hörer fragt, er ist Organspender, macht das in seinem Alter noch Sinn, Alter 80 Jahre?
Also ich bin ein großer Verfechter von solchen Organspenden, auch im hohen Alter. Und man sollte das nicht kategorisch ausblenden. Es gibt eigentlich immer eine Möglichkeit, anderen Menschen Gutes zu tun, noch damit auch im hohen Alter.
Das nehmen wir als Schlusswort. Das war die Sprechstunde heute zum Thema Gesund altern. Als Experte war Professor Ralf-Joachim Schulz im Studio bei mir. Er ist Chefarzt des Altersmedizinischen Zentrums Köln am Zeliten-Krankenhaus St. Marien. Herr Schulz, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank, war eine tolle Sendung.
Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.